Es sind vor allem Bilder von Gewalt, von blutigen Protesten und weiterhin viele Bilder vom Krieg, die uns auch zu Beginn dieses Jahres zu schaffen machen. Im Grunde auch fast jede Stunde bei uns in den Nachrichten oder am Abend dann in der Tagesschau. Tausende Opfer im Iran, weil das Regime die Proteste blutig bekämpft und so versucht zu unterdrücken. Immer wieder neue Opfer im Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und es gibt noch so viele andere kleine und große Kriege in der Welt. Da könnten auch wir in den Medien fast vergessen, dass es ja weiterhin Menschen gibt, die sich mit Frieden und Friedensforschung, mit guten Möglichkeiten für eine friedlichere Zukunft auseinandersetzen. Und deshalb haben wir einen dieser Friedensforscher zum ausführlichen Gespräch eingeladen, nämlich Dr. Stefan Kroll vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung. Herr Kroll, wenn Sie die Nachrichten beobachten, wie schwer ist es da für Sie persönlich, die Hoffnung auf friedlichere Zeiten nicht zu verlieren?
Ja, hallo erstmal. Ich verstehe, dass es manchmal schwer erscheint, die Hoffnung da zu behalten. Ich persönlich neige nicht dazu, die Hoffnung zu verlieren. Es gibt Beispiele in der Geschichte, Zeiten, die ebenfalls sehr konfliktträchtig waren, mit vielen, vielen Opfern. Das liegt auch nicht zu weit zurück. Und auch da hat die Menschheit wieder Lösungen gefunden, den Frieden zu finden. Und ja, beruflich besteht die Option sowieso nicht. Es ist ja schließlich meine Aufgabe, an Lösungskonzepten mitzuarbeiten.
Was sind aus wissenschaftlicher Sicht die wichtigsten Konzepte für friedlichere Wege des Zusammenlebens?
Da könnte ich jetzt natürlich weit ausholen. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Der erste Schritt, auch in der Gegenwart, ist natürlich erstmal das Ende der Gewalt zu erreichen. Und hierzu sind einige Dinge notwendig, die uns oft unangenehm sind, wie zum Beispiel, dass wir wieder mehr über militärische Optionen noch nachdenken müssen, dass wir Waffen produzieren und zur Verfügung stellen müssen, um auch über Gewalt zu beenden. Das ist nicht schön, aber das ist der erste Schritt. Wichtig ist aber zu bedenken, dass das Ende der Gewalt noch nicht der langfristige Frieden ist, den wir eigentlich vor Augen haben. Um den zu erreichen, braucht es sehr viel mehr, auch sehr viel mehr zivile Komponenten. Wir brauchen Aufarbeitung, auch juristische Aufarbeitung. Wir brauchen die Geltung von internationalem Recht und Institutionen. Wir brauchen einen Ausgleich zwischen den Konfliktparteien, den sie auch akzeptieren können. Und es muss uns eben gelingen, aus der Konfrontation wieder in einen Zustand der friedlichen Koexistenz zu kommen, um dann langfristig eine Basis zu haben, sogar wieder über Kooperation nachzudenken zwischen denen, die sich bekämpft haben.
Wie genau erforschen Sie die Wege zu Frieden? Worauf schauen Sie da?
Ich glaube, was ganz wichtig ist und was in der Debatte über geopolitische Spannungen, die Medien dominieren, oft übersehen wird, sind die wichtigen lokalen Faktoren, um wieder zu einem Frieden zu kommen. Und das ist in der Friedensforschung ein ganz wichtiges Motiv, eben hinzuschauen in den lokalen Kontexten. Was sind denn eigentlich die Ursachen und auch vielfältigen Ursachen für Konflikte, die man bearbeiten muss, um sie beilegen zu können? Ganz wichtig dabei ist auch, die einzubeziehen, die von den Konflikten betroffen sind. Und das ist das, was gegenwärtig oft nicht stattfindet in den Verhandlungen, die wir beobachten. Und das sind eben, denke ich, die Perspektiven, die Friedensforschung ergänzt, die manchmal übersehen werden.
Wenn wir uns zum Beispiel den russischen Krieg gegen die Ukraine anschauen, dann kann man die Sichtweise aus Moskau im Grunde so zusammenfassen: Wir sind bereit für Frieden, aber nur, wenn wir alles bekommen, was wir wollen. Stichwort Diktatfrieden oder man könnte es auch Unterwerfungsfrieden nennen. Wie passt das in wissenschaftliche Konzepte von Frieden?
Das wäre eben ein Frieden, der vielleicht für einen kurzen Moment die Gewalt beendet. Wenn es dann aber wirklich dabei bleibt, beinhaltet er schon die nächsten Konfliktgründe und Hindernisse für den langfristigen Frieden. Und deswegen ist die Empfehlung, hier eben diesen Diktatfrieden nicht zu akzeptieren, sondern auf einen Frieden hinzuarbeiten, der beiden Seiten etwas abverlangt, der beinhaltet, dass begangene Verbrechen auch aufgearbeitet werden, der Garantien enthält, dass internationales Recht wieder Geltung erhält.
Was sind aus Ihrer Sicht die schwierigsten Brennpunkte im Moment? Und gibt es nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich mehr Unfrieden in der Welt im Moment?
Ja, vielleicht erstmal der zweite Teil der Frage. Das ist in der Tat so, wenn wir auf die Konfliktdaten schauen, haben wir in aufeinanderfolgenden Jahren Rekordzahlen an Konflikten und auch Opfern in diesen Konflikten. Die kompliziertesten und schwierigsten Brennpunkte, das sind die wir alle aus den Medien kennen. Das ist der russische Angriff auf die Ukraine, das ist die humanitäre Katastrophe in Gaza, das ist die Situation in Iran. Das ist der völkerrechtswidrige Entführung eines Staatsführers durch die Vereinigten Staaten. Hinzu kommt aber auch, und das ist auch unsere Aufgabe als Friedensforschungsinstitut, auf die Konflikte hinzuweisen, die nicht so in den Medien sind. Sudan ist hier ein Beispiel. Aber auch die Situation in Syrien ist immer noch so unsicher, dass aktuelle Debatten hier in Deutschland über das Zurücksenden von Menschen nach Syrien etwas ist, was wir, glaube ich, anders politisch beurteilen würden als die aktuelle Regierung.
Krieg und Frieden zwischen Staaten oder Völkern ist das eine, aber im Grunde ist Frieden ja auch im Alltag, im persönlichen Leben etwas, was sich die meisten Menschen vermutlich wünschen. Eigentlich müsste man ja denken, die Tatsache, dass die Welt durch Reisemöglichkeiten und durchs Internet ein gutes Stück zusammengewachsen, zusammengerückt ist, müsste auch das Verständnis füreinander, auch das Wissen übereinander besser sein. Also damit eigentlich auch die Chancen für eine friedliche Koexistenz steigen, oder?
Ja, das würde ich tatsächlich auch so sehen, dass die Basis dafür und das gegenseitige Wissen darüber, wie wir leben, wie wir jeweils leben wollen, dass das auf jeden Fall da ist. Aber gleichzeitig mit diesem Wissenszuwachs ist in den vergangenen Jahren auch nicht nur die Polarisierung in Gesellschaften, sondern auch zwischen Gesellschaften größer geworden. Auch das Misstrauen, also Misstrauen von uns in liberalen Gesellschaften gegenüber illiberalen Systemen und andersherum auch eine Enttäuschung darüber, über doppelte Standards in der Verwirklichung liberaler Prinzipien westlicher Länder, die als sehr dominierend wahrgenommen werden in der Welt. Aber ich würde Ihnen vollkommen zustimmen. Wir müssen auf der gesellschaftlichen Ebene auch ansetzen, um bessere Beziehungen wieder herzustellen. Und dazu brauchen wir mehr Dialog, mehr Austausch, wieder mehr Neugier auch darüber, wie die anderen leben, was ihre Ziele sind und das dann auch erstmal zu akzeptieren, auch wenn das vielleicht nicht unsere eigenen Ziele sind und Werte sind.
Wo beginnt der Weg dorthin, also diese Form der Friedensarbeit im ganz persönlichen, privaten, erstmal mit Respekt vielleicht?
Respekt, Interesse, Neugier. Auch Akzeptanz, dass es Diversität auf der Welt gibt und auch, und da steckt in Ihrer Frage eigentlich drin, ist ein Teil der Antwort, eben auch auf der persönlichen Ebene. Es ist nicht nur eine Aufgabe von Regierungen, sondern es ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe, an so einer Haltung zu arbeiten und das aber auch über Beziehungen, über Austausch herzustellen. Ich will es konkretisieren. Das ist eine Zeit, in der viele sagen, sie reisen vielleicht nicht mehr in die USA oder andere Länder wegen der dortigen Politik. Ich würde sagen, gerade jetzt ist die Zeit, genau das zu tun, um hier wieder in einen besseren Dialog zu kommen.
Wobei bei Reisen in den USA kann ich mir vorstellen, dass viele auch möglicherweise einfach das aus Angst nicht mehr tun. Stichwort, mein Handy wird möglicherweise bei der Einreise kontrolliert, ob ich etwas gepostet habe, was Herrn Trump nicht gefällt und dann darf ich möglicherweise nicht einreisen oder werde erstmal festgenommen. Das ist ja auch ein Aspekt dabei.
Ganz sicher ist ein Aspekt, ist auch verständlich. Das Neue daran ist, dass wir uns diese Gedanken machen, wenn wir in die USA reisen. Gleiche Gedanken haben wir uns früher gemacht, wenn es um andere Länder ging. Und es hat uns auch dann oft nicht davon abgehalten, das zu tun, weil es eben auch einen Mehrwert hat, das zu tun und sich in eine solche Situation zu begeben und vielleicht auf der gesellschaftlichen Ebene, auf der Beziehung zwischen Menschen wieder besser zu verstehen, was eigentlich an anderen Orten passiert und besser zu erklären, was bei uns passiert und wie wir darüber denken und hier eben das gegenseitige Verständnis zu verbessern. Aber ja, der Punkt ist berechtigt.
Haben Sie aus Ihrer Arbeit vielleicht auch ein ganz persönliches Erfolgserlebnis, etwas, was Ihnen auch immer wieder bewusst macht, warum sich Friedensforschung lohnt?
Ja, ich bleibe mal auf der kleinen und individuellen Ebene. Wir haben vor 2 Jahren hier in Frankfurt ein Projekt organisiert, ein Global House of Young Voices, wo wir Jugendliche aus den Partnerstädten Frankfurts eingeladen haben über Motive der Paulskirche. Das war das Paulskirchenjubiläum, war der Anlass zu diskutieren. Also Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Demokratie. Und wir hatten junge Menschen aus China, aus den USA, aus unterschiedlichen europäischen Ländern, also wirklich ein globales Bild junger Menschen, die hierüber gesprochen haben. Und es war schön zu sehen, dass es Diversität gibt, dass es aber die Möglichkeit gibt, über diese Diversität zu sprechen und einen gemeinsamen Austausch hier zu finden. Und das ist sozusagen im Kleinen ein Modell, was auch das Große erweitert werden müsste in meiner Vision.
Dr. Stefan Kroll vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung und seine Tipps und Hintergründe für mehr Frieden in der Welt.